sehen ist, davon kriegt der Kunde eigentlich überhaupt nichts mit. Das, was er vielleicht noch mitbekommt, da ist irgendwie so eine kleine Box, hier dargestellt durch so eine weiße Box mit dieser Flamme davor, weil wir haben den Zugang zum Rechenzentrum natürlich entsprechend abgesichert. Diese weiße Box mit dieser Flamme stellt an der Stelle eine Firewall dar. Das ist eine spezielle Firewall, wo wir den Zugang vom Kunden zum Rechenzentrum nochmal besonders scannen, nochmal besonders prüfen und natürlich auch damit sicherstellen, dass nur ganz bestimmte Nutzer auf diesen Zugang zum Rechenzentrum kommen. Und wenn man sich das Ganze auf der rechten Seite anschaut, sind das die jeweiligen Instanzen ein kleines bisschen ins Detail gegriffen. Das heißt, wir haben hier in dieser dunkelblauen Box quasi unseren Server. Dadurch haben wir wieder diese kleinen, drei kleinen Ebenen, die wir hier sehen, und diese drei Windows-Instanzen. Das ist das, was quasi tatsächlich in einer virtualisierten Umgebung auf diesem Serversystem läuft. Wie gesagt, der Kunde bekommt davon überhaupt nichts mit. Das heißt, der fragt an der Stelle einfach nur, dreht mein System, kann ich darauf zugreifen, tut es oder tut es nicht. Und ob da jetzt drei laufen oder fünf oder sieben, das ist dem Kunden vollkommen egal.
Ja, das ist auch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept, das wir haben. Wir haben nicht nur diese Firewall mit Autorisierung mit dabei, sondern haben auch noch hinten gelagert weitere Autorisierungen, die aber derart zusammengeschaltet sind, dass sich der Nutzer beim Anmelden nicht die Finger bricht, aber trotzdem die Instanzen auch voneinander abgeschirmt sind. Das heißt, ein Nutzer kann hier auch nur auf das ihm zugeordnete System zugreifen. Das war eine wesentliche Randbedingung, oder nicht Randbedingung, Hauptbedingung. Und als Produkt für diese Firewall ist in diesem Fall tatsächlich auch eine kommerzielle Lösung in Frage gekommen. Das ist eine FortiGate von der Firma Fortinet, weil sie von sich aus einen Content-Filter mit Virenschutz, also auch wenn Leute Daten hochladen, Dokumente hochladen, hier in Echtzeit geprüft wird, ob diese Daten vielleicht mit entsprechend Virus oder Trojaner oder sowas befallen wären. Und das System ist in der Lage, noch bevor es auf dem eigentlichen Windows gelangt, wo es ja bei Windows schon manchmal zu spät sein kann, diese Daten entsprechend auch abfangen und blockieren kann. Zugang zu diesem System, das ist alles webbasiert. Das Web greift also immer mehr zu sich. Heutzutage hat man nicht mehr irgendwelche Spezialapplikationen, sondern das macht man im Webbrowser. Das ist in dem Kontext auch wichtig, weil wenn eine Versicherung dieses System einsetzt, dann möchte sie keine Spezialsoftware auf dem Computer installiert haben. Deswegen also Standardkomponenten, HTTP, Webbrowser, SSL, HTTPS, Verschlüsselung, alles Internetstandards, alles nach heutiger Einschätzung entsprechend sicher. Und der Zugang selbst wird dann auch nochmal durch ein One-Time-Passwort-Verfahren derart abgesichert, dass selbst wenn ein Zugangspasswort abgefangen würde, dies eben nicht wiederholbar ist. Das heißt, das System würde nachher nicht einem potenziellen Angreifer für weitere Exploits offenstehen, sondern das, der nächste Token, dazu muss man den Krypto-Algorithmus wissen. Das kann man hier an diesem kleinen Gerät, das kann ich auch nachher nochmal rumzeigen, sehen. Immer wenn man auf dieses Knöpfchen drückt, dann kommt da einfach eine neue Zahlenkolonne. Das genügt noch nicht. Es gibt die Theorie der Zwei-Faktor-Autorisierung. Das heißt, ich habe zusätzlich noch ein Geheimnis im Kopf mit einem kleinen PIN, den ich da vorstelle. Das heißt, wenn ich das Ding hier verliere, dann kann man immer noch nichts damit anfangen. Dann muss mich also schon richtig entführen und erpressen. Also dadurch, aber dass diese Kombination, wenn ich mich irgendwie dann irgendwie eine Stunde lang nicht melde, dann wird der Frank doch etwas nervös und würde dann auch die Passworte ändern.
Ja, und genau durch diese Kombination wissen wir eben auch, also wenn eins dieser Geheimnisse verloren geht, dann kann auch jemand anders, der dieses eine Geheimnis halt irgendwo bekommen hat, nicht auf das System zugreifen. Und deswegen gehen wir davon aus, das, was wir gebaut haben, ist entsprechend sicher und zuverlässig.
Ja, auch eine weitere Open-Source-Komponente ist, dass der Virtualisierer die Zugriffe auf die Festplatte entsprechend kryptografisch absichert. Das heißt, wenn irgendwann mal ein Festplattenausfall sein sollte und diese Platte ist, naja, nicht mehr schreibbar, aber es sind ja trotzdem noch Daten drauf, dann würde jemand, der diese Festplatte aus dem Mülleimer fischt, trotzdem nichts damit anfangen können. Natürlich werden wir sie nicht einfach in den Mülleimer geben, sondern besonders bewusst entsorgen. Es gibt entsprechende Maschinen, die daraus Popcorn machen. Aber das ist ein anderes Thema. Kleiner Rückblick, das Ding, das, ja, die Planungsphase war etwa 2 Monate. Dazu mussten wir die verschiedenen Komponenten, auch die Entscheidungen, also die Komponenten raussuchen, Marktanalyse machen, Entscheidungen treffen, wo kann man Open-Source-Komponenten einsetzen, wo muss man auf kommerzielle Produkte zurückgreifen, gerade was den Online-Virenschutz zum Beispiel betrifft oder diese HTTPS-basierte SSL-VPN-Lösung. Klar könnte man das mit Apache ModProxy irgendwie machen, ja, aber vor ein paar Tagen habe ich mal wieder ModProxy für Apache konfiguriert. Das erste, was ich aber fand, war eine Sicherheitslücke in ModProxy. Ja, also wer kann hier die Sicherheit garantieren? Das hat man zwar bei einer Closed-Source-Komponente auch nicht, aber diese Firma, die ist einfach auf Sicherheit spezialisiert und deswegen muss man leider bei bestimmten Sachen sich eben auch für Closed-Komponenten entscheiden, wenngleich es eben... Oh, jetzt habe ich gerade 3 Minuten gesehen, jetzt bin ich draußen. Gut. Die Setup-Phase, klar, kräftig das, was vorher in den Konzeptplan eingearbeitet wurde, umsetzen. Das System ist seither im Produktivbetrieb. Der Kunde sagt, ja, Betrieb ist reibungslos. Wir hatten selber... noch bevor der Kunde es natürlich bemerkte, das ist ja eine Frage der Ehre, festgestellt, dass einer der Virtualisierer ein Problem hatte. Das war nach 10 Monaten. Hier waren Kernfehler verantwortlich. Aber ja, bei Linux ist es eben schön, dass man diese Fehler auch entsprechend nachvollziehen kann und auch patchen kann. Bei anderen Systemen, die man halt einkauft und Closed-Source-Systeme sind, hat man keine Möglichkeit, das zu verbessern. Aus Sicht des Kunden ist das ein Umdenken. Ja, die Hardware ist nicht mehr physikalisch sichtbar, die schnurrt nicht mehr in der Küche, sie piept nicht mehr, wenn was kaputt ist. Man muss sich schon ein bisschen blind darauf verlassen, dass diejenigen, die man hierfür eingekauft hat, sich dafür auch kümmern. Gleichzeitig hat man nur noch irgendwelche Adressen und die gibt man ein, oder hat sie gebookmarkt und dann kann man an diesen Diensten arbeiten. Aber was jetzt wie, wo zusammenhängt, das erschließt sich aus Kundensicht nicht mehr, ist aber auch nicht nötig. Sie können sich eben auch voll auf Ihre Software konzentrieren. Ja, und das Konzept war insofern auch dann erweiterbar, als dass wir zum Beispiel den Firmenstandort hier nochmal mit einem separaten VPN angebunden haben, sodass die Server ohne Klimmzüge wie SSL-VPN, also dann mit bequemer Desktop-Session, verfügbar sind und das Sicherheitskonzept beibehalten werden konnte. So, Frank nochmal bitte.
Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben das jetzt hier vorgestellt, das ist eine Speziallösung und alle hier werden sich jetzt fragen, ist das vielleicht auch was für mich? Ist das überhaupt für mich geeignet, das, was ich da gehört habe? Und deswegen haben wir hier eine Reihe von Fragen zusammengestellt, die wir gerne von Ihnen beantwortet haben möchten, bevor Sie sich für eine entsprechende Lösung entscheiden. Die erste Frage ist natürlich, hat Ihr Unternehmen mehrere Mitarbeiter? Gibt es Außendienstmitarbeiter, arbeiten die vielleicht von unterwegs? Ja? Dann gibt es mehrere Standorte, sind die Mitarbeiter vielleicht nur in einem Gebäude unterwegs, sind sie über mehrere Gebäude verteilt? Und natürlich auch, verarbeiten Sie personenbezogene Daten? Ist das ein Forschungsbereich, ist das ein Krankenhausbereich oder ähnliches? Weil das, was wir hier zusammengebaut haben, ist gut und schön, aber es hat halt entsprechend hohe Anforderungen und diesen Anforderungen sind wir hier an der Stelle nachgekommen. Was wir uns als Beispiele noch vorstellen, wo wir diese Kombination auch einsetzen können, das kann zum Beispiel eine Anwaltskanzlei sein, das kann aber auch ein Ablesedienst sein, wie zum Beispiel ein Schornsteinfeger oder ein Heizungsableser, der einfach am Haus vorbeigeht und einfach so per Klick oder per Druck einfach die Heizungsdaten ausliest, also diese Sachen vom Ablesegerät. Kann aber auch ein mobiler Pflegedienst sein, der beim Patienten schlicht und einfach mal schnell ein paar Informationen benötigt. Jetzt ist natürlich die Sache, möchten Sie gern, dass wir für Sie tätig sind? Können wir gerne machen. Sie brauchen an der Stelle, um sowas zu realisieren, Sie brauchen eine komplexe Architektur. Eine komplexe Architektur setzt wieder voraus, dass es entsprechende Spezialisten gibt, die das Ganze umsetzen können. Und wir helfen Ihnen dabei, das Ganze zu konzipieren, das Ganze vorzubereiten und auch das Ganze umzusetzen. Und wir kümmern uns natürlich ganz genau darum, dass Sie eine Sache hinbekommen, dass Sie den Kopf frei bekommen und dass Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können. Wenn Sie an der Stelle Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung, gern auch da drüben am Büro 2.0 Stand. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank an Frank Hofmeister und an der Oberried für diese Präsentation. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es eben halt gelingt, einfach Experten wie euch beiden durch die Auswahl der verschiedenen Open-Source-Komponenten eine Lösung zu finden, mit der ein Kunde ein Problem gelöst bekommt. Das finde ich wirklich, das ist eben halt nur in dieser Welt möglich. Und ich weiß nicht, ob es umgekehrt möglich gewesen wäre, mit einem proprietären System mehrere andere Betriebssysteme zu vereinen und so eine Lösung zu bauen. Das finde ich wirklich sehr spannend und danke euch für euren Vortrag.
Danke für die Blumen.
Gibt es Fragen dazu? Bin ich auch ganz dankbar dafür, weil wir hängen ein bisschen mit der Zeit. Ihr wart sehr ausführlich, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, da drüben ist ja auch noch der Stand vom Büro 2.0, zu dem ihr ja als Bürogemeinschaft auch dazugehört. Und da könnt ihr gerne auch Detailfragen noch beantworten. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir zu dem nächsten Projekt. Ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich habe den Vortrag schon mal gesehen, war wirklich sehr beeindruckt davon, was die WIME-IT denn so leisten kann. Ich habe es mir mittlerweile auch schon in echt im Netz angeguckt. Auch sehr fantastisch, was da von eurer Software geleistet wird. Ich denke mal, die Zuhörer wird es auch begeistern und es ist eure Bühne.
So, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserem Vortrag. Bilder können nur verkauft werden, wenn sie auch gefunden werden. Herzlichen Dank. Ja, ist spitze. Super. Ja, herzlich willkommen nochmal. Wir sind WIME-IT. Ich darf Ihnen vorstellen, Sebastian Müller, unseren technischen Leiter, in der WIME-IT. Mein Name ist Michael Rost, Geschäftsführer, und wir werden Ihnen heute erzählen, welches Projekt wir umgesetzt haben. Die WIME-IT wurde gegründet im Jahr 2011 im Herbst als Personengesellschaft, als GbR. Neben uns beiden, Sebastian Müller und mir, hat noch ein dritter Gesellschafter, David Backstein, das ganze Unternehmen nach vorne gebracht. Wir sind direkt mit der Gründung ins Büro 2.0 eingezogen und haben dort eine sehr gute Infrastruktur und ein tolles Team vorgefunden und fühlen uns da sehr wohl. Unser Motto ist aus der Vision, aus der Forschung oder von der Vision, Vision von der Forschung mit Methode zum optimalen Produkt. Wir sind kurz nach unserer Gründung eine Partnerschaft mit der PIXolution GmbH eingegangen, die die Technologie liefert für unser Produkt. Im Schwerpunkt geht es um visuelle Bildsuche und Sortierung von Bildern in riesigen Bildbeständen bis zu 10 Millionen, 15 Millionen Bildern und die so zu sortieren, dass sie einfach erfassbar gemacht werden. Unsere Zielgruppe ist dabei der Microstock-Markt oder auch Bildagenturen. In den folgenden 10 Minuten stelle ich Ihnen kurz dar, was das Problem bei der ganzen Sache ist, Bilder zu finden, und stelle Ihnen unser Produkt VWeb vor, mit dem wir einen Lösungsansatz präsentieren wollen. Sebastian Müller wird Ihnen dann noch zur Produktentwicklung mit freier Software im Open-Source-Bereich erzählen, wie wir das Ganze umsetzen konnten und wo wir gerade stehen. Warum kümmern wir uns um Bildsuche? Die Online-Bildbestände explodieren nahezu. Pro Monat werden bis zu 2 Millionen Bilder bereitgestellt von den großen Fotoagenturen, um den Usern den Verkauf nahezulegen. Jedoch ist es sehr schwierig, in diesen riesigen Bildbeständen spezifische Bilder zu finden. Wir sehen hier die Entwicklung der Bildbestände in den letzten 4 Jahren, die sich in den letzten 4 Jahren nahezu vervierfacht haben. Aktuell gibt es nur die Möglichkeit, Bilder anhand von Schlagworten zu finden, die vorher aufwendig und auch dadurch kostenintensiv an den Bildern angebracht werden müssen. Man hat durch diese Verschlagwortung das Problem, dass es eine Mehrsprachigkeit und natürlich auch eine Mehrdeutigkeit gibt, wie zum Beispiel bei Maus oder Rose oder Golf. Und ein großes Problem ist zusätzlich, dass die Schlagwortsuche immer sehr große und viele Ergebnisseiten zurückgibt. Wir können uns das Ganze mal kurz an einem Beispiel anschauen, wenn es denn lädt. Es lädt nicht. Wir können es uns nicht anschauen, leider. Können wir probieren? So, wir sehen hier eine deutsche Fotoagentur, Clipdealer in München, und wir sehen hier die Schlagwortsuche. Ich suche nach Frau und bekomme 197.000 Ergebnisse, die ich mir jetzt anschauen könnte, um mein Bild zu finden, auf 3.287 Ergebnisseiten. Wir suchen mal nach dem Wort Haus. Auch hier bekommen wir knapp 60.000 Ergebnisse. Und können uns jetzt durch die Ergebnisse durchklicken. Wir sehen bisher nur Menschen, keine Häuser. Wir haben aber erstmal nach Haus gesucht. Und die Suche nach der Rose bringt uns zu 24.000 Ergebnissen auf 402 Ergebnisseiten. Wir sehen Tulpen, obwohl wir nach Rosen gesucht haben. Das liegt einfach daran, dass die Verschlagwortung entsprechend unzureichend ist. Und wir könnten jetzt eben wieder die einzelnen Ergebnisseiten durchgehen. Ich wechsle kurz. Aus unserer Ansicht hat die Schlagwortsuche ihre Grenzen erreicht, dadurch, dass die Bildbestände so in die Höhe schießen. Wünschenswert wäre daher, dass es einen Ansatz gibt, der menschlichen Wahrnehmung entsprechend suchen zu können, nämlich zum Beispiel anhand von Beispielbildern oder anhand von Farben, mit denen ich meine Suche eingrenze. Unser Produkt VWeb bietet genau diese Möglichkeiten, zusätzliche visuelle Filtermöglichkeiten darzustellen, nämlich eine Farbsuche und eine Ähnlichkeitssuche nach Beispielbildern. Lassen Sie uns mal nach einem Beispielbild suchen, zum Beispiel nach einer roten Rose auf einem weißen Hintergrund mit einem grünen Stiel. Jetzt muss ich wieder umschwitchen, Sekunde. So, Sie sehen hier unser Demosystem. Sie können auch hier eben nach Keywords suchen, aber eben auch, wie Sie sehen, nach Farben und nach ähnlichen Bildern. Wir suchen nach Rose, dem Schlagwort, bekommen erste Ergebnisse Nun beginnen wir die Farbsuche zu benutzen und suchen zuerst nach der Farbe Rot, dann nach der Farbe Grün. Und wir wollten den weißen Hintergrund und wir bekommen schon wunderbare Ergebnisse. Jetzt können wir das ganze Ergebnis noch besser einschränken, indem wir ein Beispielbild nehmen, was uns am besten gefällt. Und wir haben mit wenigen Klicks wunderbare Ergebnisse erhalten, unsere rote Rose, und die können wir jetzt auch bei Clipdealer kaufen. Ja, es ist leider nicht so gut. Zusätzlich habe ich gesprochen von der Sortiermöglichkeit von Bildern, die unsere Software anbietet. Wir sehen hier 200, 1000, 4000, 5000 Bilder und können die erstmal so nicht erfassen. Und mit der Sortierung werden die Bilder anhand von Farbverläufen so dargestellt, dass die Bilder einfach zu erkennen sind, wo welcher Farbverlauf welches Bild enthält. Hier sehen wir schöne Hintergrundbilder. So. Ja, wir entwickeln das System kontinuierlich weiter, haben aktuell zwei neue Features generiert. Zum einen kann nach Beispielbildern gesucht werden, die vom Desktop oder aus dem Internet zur Verfügung gestellt werden. Die können hochgeladen werden und dann wird der Bildbestand durchsucht, zum einen. Zum anderen geht es darum, aus den vorhandenen Keywordern, also die vorhandene Verschlagwortung, die ja die Bildagenturen mit einem großen Aufwand benutzen, für unsere Zwecke so einzusetzen, dass wir aus dem Kontext heraus Bilder anzeigen, die dem User oder den Anwender interessieren könnten. Ja, da sind wir bei der Produktentwicklung und dann darf ich übergeben an Sebastian Müller, damit er Ihnen erzählt, wie wir das Ganze mit freier Software erreichen konnten.
So, vielen Dank. Erstmal hallo. Ja, wie schon gerade gesagt wurde, möchte ich jetzt kurz mal beleuchten, wie wir in der Entwicklung, das heißt in der Struktur und Organisation unserer Firma mit Open Source zu dem Produkt, das Sie gerade eben gesehen haben, gelangen konnten, weil es ist für uns ein großer Erfolgsfaktor gewesen, einerseits auf freie Software und andererseits dann auf Netzwerke wie das Büro 2.0 oder das OSB zurückzugreifen. Anfangs aus der Universität heraus war die Idee, Bilder zu sortieren, wie Sie es gerade eben gesehen haben, nur eine Idee, ein Algorithmus, man könnte Informationen extrahieren, versuchen, damit Ähnlichkeiten zu bestimmen, haben in der Universität selbst noch mit Prototypen hantiert und sind dann aus der Universität gekommen, natürlich erstmal damit konfrontiert worden, wie macht man aus der guten Idee ein Produkt, das Bedürfnisse von Kunden trifft. Grob zur Software selbst möchte ich noch sagen, was Sie gesehen haben, war eben immer die Frontend-Ansicht. Letztlich ist das Produkt ein Java-Service, der dann auf den Servern des Kunden läuft. Sprich, wir sind eine IT-Firma, die eine Java-Entwicklungsabteilung hat, sehr viel Webprogrammierung macht und ich möchte eben kurz sagen, wo uns freie Software wahnsinnig unterstützt hat. An sich muss eine Firma als Rahmen da sein, um ein Produkt erstmal einerseits zu entwickeln, andererseits die Arbeit von mehreren Mitarbeitern zu koordinieren, dass ein gemeinsames Produkt entsteht. Und in jedem dieser Ecken, bei der Planung, wie wir unsere Software grundlegend zusammenbauen, bei der Organisation, wie wir uns präsentieren, wie wir untereinander unsere Ergebnisse zu einem gesamtheitlichen Ergebnis zusammenbringen, die Produktion, wie wir auf Kundenwünsche eingehen, wie wir neue Features entwickeln, genauso wie der Vertrieb, das Organisieren von Kundenlisten, das Verwalten von Marketingaktionen, genauso wie der alltägliche Verkehr. In all diesen Gebieten hat sich für uns herausgestellt, kann Open Source nicht nur Lizenzkosten sparen, sondern auch wahnsinnig leistungsfähige Prozesse ermöglichen. Ich kann in der Stelle natürlich nicht für eine ganze Industrie sprechen. Was ich jetzt erzähle, ist letztlich die Erfahrung, die wir damit gemacht gehabt haben als Startup, das ohne große Kredite oder finanzielle Rückhaltsmöglichkeiten es durch die Arbeit an sich geschafft hat, ein erfolgreiches Unternehmen zu werden, das jetzt zum fertigen Produkt gelangt ist. Natürlich kann man mal sagen, es ist sehr einfach, ja klar, wie auch schon vor zwei Vorträgen, glaube ich, erzählt wurde, Es ist so, dass Open Source eben nicht toll ist, weil es kostenlos ist, nicht toll ist, weil es nicht von Microsoft ist. Open Source ist toll, weil es anpassbar ist. Es gibt eine Kehrseite. Anpassbarkeit bedeutet, die Kompetenz muss im eigenen Haus sein. Bedeutet, ich brauche sehr gut geschulte Mitarbeiter. Es ist nicht damit getan, jemanden eine Software kaufen zu lassen und dadurch, dass ich Geld bezahlt habe, ist der Rest für mich erledigt. Es ist notwendig, die eigenen Prozesse zu definieren. Es ist notwendig, Mitarbeiter in die Systeme, die man nutzen möchte, einzubringen, bis hin die Investition von Zeit und die Investition von dem Studium einzelner Source Codes, um die Sachen anpassen zu kommen. Zusammengefasst gibt es einen initialen Mehraufwand. Setze ich auf Open Source, bedeutet dies, ich muss zunächst mehr anpassen, bedeutet dies, ich muss meine Prozesse genau kennen, bedeutet dies, ich brauche auch gute Mitarbeiter, die sich mit den Objekten und mit der Software sehr gut auskennen. Aber wie auch damals in dem Vortrag gesagt wurde, es ist eine gute Investition, in die eigene Expertise der eigenen Mitarbeiter zu investieren, da diese im Haus bleibt. Lizenzkosten fließen an die andere Firma, ich kann mir dann später irgendwann Updates kaufen, davon ist die Sache aber dann erledigt. Die Expertise im eigenen Haus kann mir natürlich auch irgendwann durch das Abwandern von Mitarbeitern oder Ähnliches in irgendeiner Weise von der Hand gehen. Die Chance, dass ich aber das Investierte im Haus behalte, ist sehr hoch und dass die Flexibilität dann erst recht gegeben ist, weitere Prozessänderungen, Skalierungen der eigenen Prozesse auf mehrere Mitarbeiter, ist mit Open Source um Längen besser möglich, wie mit jedem proprietären System, wo ich nicht die Möglichkeit habe, irgendwelche Anpassungen zu inkludieren. Das heißt, natürlich haben wir Lizenzkosten gespart, aber die Zeitinvestition an sich dürfte das wieder wettmachen. Ich habe aber die Expertise im eigenen Haus behalten. Von daher gesehen ist unsere Erfahrung, dass es wahnsinnig wertvoll ist, sich zumindest mit dem Thema auseinanderzusetzen und eine Prüfung zu machen, ob es für die eigenen Unternehmungen und Prozesse vielleicht nicht doch möglich wäre, auf eine Open-Source-Lösung zu setzen, die dann durch die eigene Entwicklung dann auch in der Welt verbessert wieder der Community zurückfließen kann. Die Frage ist, wo stehen wir jetzt und was haben wir erreicht? Wir haben eine stabile Produktlinie. Das Produkt, das Sie in der Vorführung gesehen haben, nennt sich VWeb, steht für Visual Web und es geht eben darum, diese visuelle Bildsuche. Es ist ein Backend-System, läuft auf dem Server selbst. Dieses System ist bei internationalen Kunden im Einsatz, ist seit 6 Monaten im Produktiveinsatz und hat sich in dem Sinne bewährt. Und wenn wir dadurch, dass wir die Prozesse einmalig am Anfang etabliert haben, dann Lizenzkosten nun durch unsere Produktion sparen können, können wir dadurch unseren Kunden natürlich einen Preisvorteil weitergeben. Somit hat Open Source für uns einen direkten Eindruck auf die Konkurrenzfähigkeit am Markt. Ich würde zusammenfassend auch zum Schluss kommen, dass der Unternehmensaufbau ohne Fremdkapital, ohne Open Source für mich nicht denkbar ist und würde die Erfahrung, dass man den Weg gehen sollte, wirklich jedem ans Herz legen. Ich bin in den letzten 6 Monaten zu der Erkenntnis gekommen, dass freie Software eine Art IT-Kulturgut ist. Es verhindert eben, dass schon gelöste Probleme nicht immer wieder gelöst werden, genauso wie die Erfindung des Rades einfach als die Idee an sich in die Welt gekommen ist und dann auch von jedem benutzt werden konnte. Deswegen glaube ich, dass Open Source auch ein großer Innovationsfaktor für die IT, vor allem auch in Deutschland und Berlin ist. Ja, und möchte mit den Worten abschließen. Wir sind WIME IT. Sie können auf unserer Homepage wime-it.de gerne sehen, mit was wir uns beschäftigen und auch die Demos und Produkte unseres Partners Big Solution anschauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch.
Vielen herzlichen Dank für diesen immer wieder spannenden Vortrag. Ich habe ihn jetzt schon 2-mal gesehen. Kommen Sie ein bisschen hier auf die Bühne, dann sind wir. Ich habe ihn jetzt schon 2-mal gesehen und ich frage mich immer wieder, warum gibt es noch Bildagenturen, die nicht diese Suche einsetzen? Also wir haben ja gesehen, irgendwie das konventionelle Verschlagworten ist ja nun irgendwie, was ich bei den Anzahl an Bildbeständen überhaupt keine Lösung mehr, sondern ist ja ein Problem in sich. Ist damit zu rechnen, dass demnächst alle Bildagenturen auf eure Software setzen werden? Seid ihr da dran? Wie ist da die Resonanz der Branche?
Wir waren mit dem Produkt selbst auf 2 Messen. Einerseits die MicroStock Expo ist in Berlin eine Messe, die sich genau mit unserem Kundenkreis beschäftigt und kürzlich vor einer Woche die CPIC in London. Bei beiden Messen haben wir mehrere Kundenkontakte, die wir inzwischen auch zu Kunden umwandeln konnten, treffen können. Und die Resonanz von Fotografen genauso wie von den verkaufenden Industrien ist durchweg positiv. Es gibt 2 Gründe, warum die Leute zurückhaltend sind. Die eine Seite hat Angst, dass die Kunden mit den neuen Navigationsmöglichkeiten zunächst überfordert sind, weil Usability immer schwer zu kommunizieren ist. Und die 2. Sache ist natürlich, wir kosten Geld.
Das ist auch gut so. Ich denke, ihr habt eine ganze Menge auch an Arbeit und Energie da reingesteckt. Da soll nicht nur Freude beim Arbeiten rauskommen, sondern natürlich auch so viel Geld, dass man davon leben kann und vielleicht auch eine Familie ernähren kann. Das ist mehr als recht und billig. Gibt es denn von Ihrer Seite noch Fragen dazu? Wenn nicht, dann ihr seid noch auf jeden Fall noch da, ihr seid ansprechbar. Dann können Sie auch die Fragen noch bilateral klären. Dann gehen wir nämlich, weil wir fast ganz gut in der Zeit sind, aber damit wir nicht irgendwie ganz zum Hängen kommen, gleich zum nächsten Vortrag über euch. Erstmal vielen herzlichen Dank. Und der nächste Vortrag ist von Christian Hartmann zu einem Thema, was uns, glaube ich, alle betrifft oder demnächst betreffen wird. Es geht um eine App auf dem Fernseher. Und da möchte ich den Christian Hartmann dann bitten, ihm seine oder die Lösung, die er entwickelt hat, uns vorzustellen. Und ich weiß nicht, seid ihr jetzt schon produktiv? Noch nicht, aber das kommt demnächst. Alles klar. Christian Hartmann, dein Publikum.
Das hat mich angefallen. So, moin moin. Vielen Dank für Erscheinen. So wie es aussieht, habe ich für jeden von Ihnen mindestens 5 Folien. Die können Sie nachher mit nach Hause nehmen. Worum geht's hier? Um Smart TV. Jetzt muss ich anziehen. Wo muss ich drücken? Die haben wir natürlich mit freier Software gemacht, klar. Ne? Etwas abstrakter geht es um schnelle Webservices, die wir ohne relationale Datenbank machen, aber nicht ganz ohne Datenbank. Aber okay, was ist eigentlich Smart TV? So ganz geläufig ist das noch nicht für jeden. Im Prinzip, das, was aus Ihrem Telefon ein Smartphone macht, ist dasselbe, was aus einer normalen Glotze eine Smart-Glotze macht. So sieht sowas aus. Das ist wie Ihr Telefon, nur größer, schöne viele bunte Bilder, draufklicken und los geht der Spaß. Was kann ich in so einer Smart-Anwendung machen? Ich kann mir das Wetter angucken. Ja, ich kann mir auch das TV-Programm angucken. Ja, und ich kann mir sogar Konzerte der Berliner Philharmoniker angucken. Das mag mein Vater sehr. Schöne Grüße. Okay, das haben wir verstanden. Worum geht's hier? Hier reden wir über Kino, die wir in eine App packen wollen. Aber wie machen wir das? Ich erzähle ein bisschen was über das Projekt, das Kino-App-Projekt. Die Kino-App läuft in einem Browser, ganz normaler Browser, fast normaler Browser, läuft direkt auf einem Fernseher oder auf so einer klitzekleinen Set-Top-Box, STB-Set-Top-Box. Und weil sie in einem Browser läuft, besteht sie aus HTML und CSS und ganz viel JavaScript. Also im Kern ist es ein fast normales Webprojekt. Wo waren wir, als wir angefangen haben? Na, jedenfalls hatten wir eine relationale Datenbank. Irgendwas ist da verschwunden. Was wir erwarten, sind etwa 10.000 Requests pro Sekunde. Da wird es dann schwierig mit der relationalen Datenbank. Weil, das gilt so als die allgemeine Erkenntnis, relationale Datenbanken skalieren nicht besonders. Man könnte auch sagen, das ist das, was wir hatten an Hardware und das ist das, was wir gebraucht hätten. Aber das haben wir trotzdem nicht. Lange Erkenntnis war, relationale Datenbank geht nicht. Das Dumme an der Sache war, die Daten sind aber in einer relationalen Datenbank und werden auch in der verwaltet. Die wird also weitergebraucht. Also haben wir uns ein Proxy-Konzept ausgedacht, der zwischen der Anwendung und der Datenbank hängt. Auf diesem Proxy speichern wir auch Daten in einer Datenbank. Aber die ist nicht relational. Relational kennen Sie, SQL. Nicht relational, NoSQL. Damit waren unsere Probleme aber noch nicht vollständig beschrieben.